für Schlagzeuganfänger? Das fragt Marie und schickt uns liebe Grüße. Also ein Lied für Schlagzeuganfänger.
Ein Lied, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ein Schlagzeug oder ein Lied? ein Lied für Schlagzeuganfänger. Ja, ich habe ein schönes Lied und zwar von Lenny Kravitz, Fly Away. Mhm. Das ist ein super schönes Stück, um anzufangen. Da kann man ganz viele verschiedene Sachen drin aber draus probieren. Es hat eine tolle Geschwindigkeit, hat einen super Gitarrenriff dabei. Ein schöner Song. Den kann man wunderbar spielen.
Okay, dann danke ich dir vielmals für deinen Besuch und für all die Tipps an die vielen Schlagzeugspielerinnen und Spieler. Und sag tschüss, Yannick. Danke dir.
Mach's gut. Ciao, ciao. We never thought you would be a traitor. Always agreeing, saying something else later. You never really did anyone a favor by ignoring every beat of the drum. We never thought you would be unable. Having a laugh, putting food on the table.
Maus Live hier am Dienstagabend. Also wenn es einen Sänger gibt, der nicht nur bei uns im Musikteam, sondern auch bei euch da draußen sehr beliebt ist in Maus Live, dann ist es Mark Forster. Und das ist nicht nur so bei uns hier in Maus Live, sondern auch an der Musikschule Lauderbach.
Aufgewacht, hier kommt Lauderbach!
Lauderbach! Die Musikschule für Coole.
Herr Lauderbach?
Hallo, Lennart.
Können wir heute Mark Forster machen?
Klar.
Wie, echt? Ich schlag was vor und Sie sagen einfach mal ja?
Natürlich, immer.
Ist klar. Das ist die neue Single, perfekt.
Ja, passt doch. Perfekt.
Super.
Dann machen wir das nächstes Mal.
Was?
Das Lied kenne ich nämlich jetzt noch nicht.
Och, Manu, Sie sind voll oldschool.
Ich bin cool school. Ich kenne mich eigentlich super aus mit denen.
Nee.
Ich bin quasi Max Oberforster.
Naja.
Aber man kommt ja kaum hinterher, wie der die Songs raushaut.
Hier,
alles aus dem Kopf. Mark Forster hat bis heute 6 Studioalben veröffentlicht.
Echt?
Karton, Bauch und Kopf, Tape, Liebe, Musketiere und Supervision.
Lesen Sie das gerade vom Handy?
Ja, zugegeben. Darauf jeweils 12 bis 15 Lieder macht zusammen.
Ja, ja.
Moment.
Schön. Ich will einfach nur...
Ich beweis dir, dass ich mich auskenne. Es gibt 80 Lieder von Mark Forster. Ich kann fast jedes davon spielen. Au revoir oder auch Chöre. Du kannst immer auf mich zählen. Vielleicht auch heute, morgen, übermorgen. Du bestellst du die Spielos?
Eine Cola,
apropos,
bitte.
Apropos, ja, apropos. Wie wär's denn mit Wir sind groß? Kennst du das?
Ja, ja, sicher, na klar.
Ja, aber dann spielen wir das doch jetzt gleich auch einmal. Hast du sie drauf, diese Melodie?
Ja, aber...
Dann sing mit und zeig mir wie.
Aber ich wollte das Lied doch nie.
Tja, mir egal, dann sing ich halt sie. Oder wie eben angekündigt, vielleicht kennst du ja auch Chöre.
Ja.
Wenn du mich fragst, ob ich's kenne, tja, ja, na klar, ich schwöre. Oder danach dann sowieso, kein Problem, oh no, no, no. Das ist kein Ding für mich.
Herr Lauterbach.
Tja, ich schwör, ich sing für dich.
La, la. Herr Lauterbach.
Was denn?
Haben Sie vorhin gesungen, es gibt 80 Lieder von Mark Forster?
Ja, richtig, auf 6 Alben.
Dann sind es aber mindestens 81.
Wieso?
Sie haben das hier vergessen. Darf ich mal ans Klavier?
Welches?
Fragen Sie die Maus. Ah. Da geben Sie einfach mal die. Die ist auf keinem Ihrer Alben da drauf. Von wegen, sie kennt sich aus.
Ja.
Ausgerechnet die Maus. Ausgerechnet ja. Die lassen Sie aus.
Stimmt ja.
Klick, klick.
Du hast ja recht.
Klick, klick.
Lustig. Aber weißt du, für die Maus bin ich halt doch schon ein bisschen groß, ne?
Ist klar. Sie laufen doch selber da.
Ich laufe bei der Maus?
Klar, im Radio. Maus live.
Kann ja jeder behaupten.
Jetzt gerade in diesem Moment. Kann ich Ihr Radio mal einschalten?
Lennart, das...
Hören Sie, wir sind jetzt gerade in der Sendung.
Weiß ich doch. Aber wo wir schon mal die Gelegenheit haben. Lieber WDR, kann ich meine Oma grüßen?
Kann ich meine Oma grüßen?
Pff, da gibt's gar nichts zu lachen.
Lauda, 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 bach, bach.
Grüße an Grünhilde oder so.
Also, nur um das klarzustellen, ihr dürft natürlich jederzeit hier eure Omas grüßen und das gilt auch für unseren Musiklehrer Lauderbach.
Ich würde gerne so klingen wie ein Poet. Doch der Typ in mir drin ist ein Prolet, halt von mir viel zu viel, wie Fabergé. Doch ich spiel CIA, falsche Identität. Ich wüsste gerne schon mehr, wie ein Prophet. Doch ich lerne nur durch Schmerz, so wie die SPD. Ich mach wie die Queen, ich sag nie, wie's mir geht. Mach alles langsam kaputt, so wie der FCB. Und weil ich so bin, alles andere macht es doch Sinn, dass wirklich jeder jeden sein lässt. Na, na, jeder wie er mag. Na, na, wirklich jeder darf. Weil wir so sind, alles andere als perfekt. Ich bin nicht so klug wie ein Genie, doch ich lerne dazu, so wie KI. Wie Lanz und Brecht in mich selber verliebt, doch kann alleine nicht viel wie eine Demokratie. Ich finde dich schön, so wie Paris. Und wenn du mich lässt, dann verlass ich dich nie. Ich bin wie Christoph Waltz, immer dasselbe Spiel. Ich bin noch lang nicht am Ziel. Und weil ich so bin, alles andere als perfekt, macht es doch wirklich jeder jeden sein lässt. Na, na, jeder wie er mag. Na, na, wirklich jeder darf. Weil wir so sind, alles andere als perfekt. Und weil ich so bin, alles andere als perfekt, macht es doch.
Und damit sind wir schon am Ende von Maus Live am Dienstagabend. Und ich sag euch noch kurz, wie das Wetter wird morgen.
Maussichten.
Hätte ich aber auch lassen können, weil es wird so ähnlich wie heute. Grau und regnerisch und dazu höchstens 13 Grad. Also, ja, ein richtiger Herbsttag. Morgen Abend ist dann Paulus ab kurz nach 7 für euch da. Dann gibt's ganz, ganz viel von unserer Mausklasse von der Konrad-Schule zu hören. Unter anderem eine Reportage und Rätsel und den Maus-Zoom. Und wir haben auch noch eine neue Ausgabe von unserem Kunstkrimi für euch. Also einschalten morgen kurz nach 7 hier in Maus Live. Ich bin Mariana, ich bin raus für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und sag bis ganz bald. Ciao, ciao.
20 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Annette Wieners. Guten Abend. Die Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich morgen und übermorgen auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat zum Warnstreik im Bahnverkehr von morgen 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr aufgerufen. Lars Hofmann für WDR aktuell über die Gründe, warum die GDL in der laufenden Tarifverhandlung zum Warnstreik aufruft.
GDL-Chef Klaus Wieselski sagt, der Streik sei notwendig, weil die Bahn sich einfach weigere, mit der Gewerkschaft über die Kernforderung nach einer Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden pro Woche auch nur zu sprechen. Deshalb dieser knapp eintägige Streik bis Donnerstag 18 Uhr. Die Bahn hält das für eine Zumutung und unnötig angesichts des Angebotes, das sie schon unterbreitet hat. Und sie will jetzt möglichst schnell einen Notfallfahrplan erstellen, geht aber davon aus, dass es zu massiven Auswirkungen während des Streiks kommen wird, dass also viele Züge ausfallen werden.
Die Stadt Köln hat Auszubildende für die Feuerwehr mit Versprechungen geworben, die sie nicht halten kann. So wurde eine Sonderzulage im zweiten Ausbildungsjahr in Aussicht gestellt, die das Innenministerium für rechtswidrig hält. Die Zulage sei zu hoch. Oliver Köhler, WDR Köln.
Die Stadt hatte den Auszubildenden knapp 1.200 Euro Sonderzulage monatlich versprochen, wenn sie die zweite Ausbildungsstufe erreichen. Jetzt hat die Stadt aber festgestellt, dass dieser Zuschlag rechtswidrig ist und will nur noch etwa 450 Euro zahlen. Sie habe keinen Ermessensspielraum. Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft sagt, die Stadt Köln könne es sich nicht leisten, das Versprechen zu brechen. Künftig würden sich sonst keine Bewerber mehr bei der Kölner Feuerwehr melden. Die Gewerkschaft Verdi hat den betroffenen Auszubildenden Rechtsschutz angeboten.
Weitere Meldungen im Überblick. Die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz werden um weitere 20 Tage verlängert. Das hat Bundesinnenministerin Faeser der EU-Kommission mitgeteilt. Die SPD-Politikerin sagte, die Maßnahmen seien wichtig, um die irreguläre Migration in Deutschland einzudämmen. Man habe an diesen Grenzen seit Mitte Oktober 90 Schleuser gefasst. Angehörige und Freunde der Geiseln im Gazastreifen haben einen Marsch für die Freilassung der Menschen begonnen. Er startete heute in Tel Aviv und soll am Samstag in Jerusalem enden, nach 70 Kilometern. Dort will man dann mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu reden. Die radikal-islamistische Hamas hatte am 7. Oktober 240 Menschen im Grenzgebiet verschleppt. Europa will den Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch im Netz deutlich verbessern. Dazu soll es eine entsprechende EU-Verordnung geben. Doch die ist umstritten. Das Europaparlament hat jetzt seine Position festgelegt und spricht sich dagegen aus, dass private Kommunikation oder Chats ohne konkreten Verdacht kontrolliert werden dürfen.
WDR aktuell aus der Region.
Eine Essener Rechtsanwältin hat 400.000 Euro an Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. Dort soll in der Region Hatay eine Kita gebaut werden, Solveig Bader, WDR Essen.
Nach den verheerenden Erdbeben im Februar spielen Kleinkinder immer noch zwischen Trümmern auf der Straße. Sie haben keinen Schutzraum, in dem sie betreut werden. So beschreibt die Essener Rechtsanwältin Lamia Fakir-Sada die Situation vor Ort. Nach zahlreichen Spendenaktionen hat sie nun 400.000 Euro zusammen und die Baugenehmigung für die Kita. In 3 Monaten soll das Fertighaus aus Stahl errichtet sein und 80 Kindern Platz bieten. Die Essener Anwältin plant auch noch den Bau einer zweiten Kita.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, auch in der Nacht gibt es Schauer, vor allem in Westfalen. Und der Tag morgen bringt neuen Regen. Nur im südlichen Rheinland bleibt es trockener. Dort kommt auch hin und wieder die Sonne durch. In Bielefeld bis 10 Grad, in Münster bis 11 und in Oberhausen bis 12 Grad. Die Zeit, es ist 20.04 Uhr.
WDR 5. Erlebte Geschichten. Er ist der 80-Jährige, der auf sein Fahrrad stieg. Engelbert Schlipf. Er drehte allerdings mit seinem E-Bike nicht nur eine Rentnerrunde durch die Stadt, sondern fuhr bei Wind und Wetter von Ulm bis zur Nordsee. Er erlebte die Flutkatastrophe 2021 hautnah mit, strampelte unterwegs die Denkmale deutscher Geschichte hoch, war im Wattenmeer und in Berlin. Engelbert Schlipf überstand den ein oder anderen Unfall, er verlor sein Fahrrad und fand eine Frau.
Also ich bin am 17. Oktober 1941 in Ahlen, Württemberg, geboren, also gebürtiger Schwabe. Ich habe in Stuttgart an der Uni vor uns das Diplom, Maschinenbau-Diplom studiert. Und dann anschließend bin ich in Schwaben geblieben. Und dann bin ich da Professor geworden, das bin ich dann geblieben. Bei der Corona-Zeit, da, ich weiß nicht, wie ich das jetzt eigentlich anfangen soll letzten Endes. Das war, irgendwie war das komisch auch. Und irgendwie hat mir da die Gabi, das ist meine Tochter, die hat mir da mal irgendwie ein bisschen Verhaltensvorschläge gemacht und hat mir ein paar Dinge geschickt, die mit Vitamine und Zink und was ich da alles einnehmen hätte sollen. Und ich war dann eigentlich schon vorsichtigerweise zu Hause. Ich war ja eh Rentner und da habe ich dann keinen Anlass gehabt, für viel aus zu Hause rauszugehen. Ich bin nicht unter die Leute gegangen in dem Sinne. Man sitzt halt zu Hause rum und irgendwo ist das ein bisschen beengend auf Dauer gesehen. Ich habe auch langsam irgendwie gemerkt, wenn ich jetzt da rumsitze in meinem Alter, da wird man verkrüppelt und vergammelt und da ist nichts los. Und dann habe ich gesagt, ich muss rausgehen, ich muss wieder mal gucken, dass ich da ein bisschen mein Leben gestalte, Tag für Tag, immer mit neuen Überraschungen. Es ging eigentlich eher los, dass ich mir damals gesagt hatte, ich möchte schon lange mal die Tour machen, da am Neckar entlang und dann den Rhein entlang, zumindest nach Köln. Und bei der Gelegenheit habe ich gesagt, meine Kinder wohnen alle in Norddeutschland, der eine in Bremen, der andere in Hamburg und dann die dritte in Berlin. Und da mache ich dann eine Tour ganz oben im Norden rüber Richtung Berlin. Und dann das allerletzte war, dass ich dann gesagt hatte, ich möchte nochmal dorthin gehen, wo ich mal in meiner Jugendzeit zuerst angekommen war. Das war nach Schulgeswalde, in der Nähe von Bautzen. Denn da war ich schon 1957, als junger Kerl damals, 16 Jahre alt. Und da wollte ich noch mal hin mit dem Fahrrad und den zeigen. Das war so für mich noch so eine richtige, ehrgeizige Sache. Ich konnte mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Man hat mir auch abgeraten und gesagt, du bist doch zu alt dazu, das kannst du doch nicht mehr machen. Und wer weiß, was da alles passiert. Und er hat gesagt, aber ich mache das entweder jetzt oder ich mache das nie wieder. Gell? Und ich habe gesagt, ich brauche das jetzt und mit dem Fahrrad kann ich mir das einteilen. Und Zug fahren kann ich immer noch, wenn ich brauche. Aber ich muss mir jeden Tag überlegen, wo ich am nächsten Tag übernachte. Da habe ich mir ein E-Bike gekauft. Man konnte den Berg hochfahren, ohne dass man zu sehr ermüdet, musste den Berge nicht schieben, konnte es strampeln nachher. Und zu der Geschichte gehört eigentlich noch dazu, dass ich 2008 ein Auto abgemeldet hatte, weil ich da irgendwie für ein bis zwei Jahre nach Kopenhagen gegangen bin. Und dann habe ich das Auto nicht mehr angemeldet, wie ich zurückgekommen bin und gesagt, Mensch, jetzt möchte ich mal irgendwie das Leben so gestalten, dass ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin nachher. Und da muss man ein bisschen organisieren, da kommen wir in Gespräche mit Leuten, da muss man ein bisschen warten, da läuft es nicht alles so ab, dass man alles nur so hoppla hopp und immer nur am gleichen Platz. Also man kann sich nicht einfach ins Auto reinsetzen und wegfahren, sondern muss ein bisschen planen und man kommt viel mehr mit anderen Leuten auch in Kontakt. Und das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es viel mehr Kontakte gab mit anderen. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt kaufen wir das Auto. Das bleibt in der Garage stehen. Aber irgendwann war mir das zu viel, weil man konnte nicht einkaufen gehen und musste das immer mit Freunden organisieren, dass man was einkaufen geht und dass man ein Auto kriegt. Dann habe ich gesagt, ich kaufe mir ein E-Bike und mit dem E-Bike bin ich wieder mobil. Ich muss sagen, man kann etwas machen in dem Alter noch, wenn man noch in der Lage ist, ein bisschen zu strampeln und so weit die Sache noch planen kann, wenn man sich sagt, ich übernachte jede Nacht woanders. Das kann man machen und das ist etwas, was nur altersgerecht ist, für meine Begriffe. Das Autofahren, wenn ich von einer Ecke zur anderen fahre, das ist was ganz anderes. Das ist irgendwie fast langweilig dagegen. Ich bin ganz vorsichtig von dem Laden weggefahren, nach Hause gefahren. Da hat alles wunderbar geklappt. Das war erstklassig. Ich musste dann immer so strampeln und ich bin nicht so müde geworden. Wenn es ein bisschen anstrengend war, ein bisschen mehr elektrische Ladung zugegeben und mit elektrischer Unterstützung gefahren. Und dann bin ich zu Hause angekommen, dann konnte ich den Akku wieder voll ins Laden. Aber dann war ich mal unterwegs, dann habe ich irgendeiner Frau was zeigen wollen, bin um die Kurven drum gefahren und dann kam ein Auto entgegen und da musste ich ein bisschen abkürzen und dann bin ich umgefallen. Dann bin ich zu langsam geworden und dann bin ich umgefallen, bin unter dem Fahrrad runtergelegen. Da bin ich insgesamt, glaube ich, dreimal irgendwie sozusagen vom Rad runtergefallen, aber immer nur beim Absteigen. Bis ich dann gemerkt habe, Menschenskinde, woran liegt denn das eigentlich? Immer wenn ich runtergefallen bin, es war immer beim Absteigen und das Rad ist noch nicht ganz gestanden. Das war also noch ein ganz klein bisschen Bewegung. Das hat mit dem E-Bike nicht geklappt. Und ich sagte, also nur noch eine Bedingung. Ich muss gebremst haben. Man muss mit angezogener Handbremse muss ich absteigen. Und alles andere funktioniert nicht. Ich habe das noch ein bisschen erweitert und dann hat er gesagt, der Sattel muss so tief sein bei dem Fahrrad, dass ich, wenn ich im Sattel sitze, mit beiden Beinen auf den Boden runterkomme und dann einen festen Stand auf dem Boden habe unten und dann die Handbremse angezogen. Seitdem ist nie mehr was passiert. Zunächst mal war es eigentlich recht schön. Bei Rüdesheim ist das Niederwalddenkmal. Da bin ich als erstes hochgefahren und dann in Koblenz das Deutsche Eck. Und dann habe ich mal, irgendwann war ich mal mit dem Zug unterwegs und da hat ein Umweg, nach Bremen war das, da hat ein Umweg gefahren, ist dann über Porta Westfalia gefahren, habe ich gesehen, da ist auch noch so ein Denkmal und das wollte ich unbedingt mal sehen. In Schwäbisch Hall hat es mich vom Fahrrad mal runtergehauen, weil da kam irgendeiner ein bisschen rechts mit seinem Auto angefahren. Ich bin dann auf den Randstein rauf, der Randstein war ein bisschen rund abgewölbt und der hat mich wieder runtergeworfen, da bin ich bei der Runde gefallen und dann habe ich mir ein paar Tage lang in Schwäbisch Hall aufgehalten und von dort aus ging es dann weiter nach Heidelberg über Mannheim, nach Worms. Die Fahrt selber da im Rhein entlang war irgendwie ein bisschen langweilig, weil da ist immer so ein Wall nebendran, so ein Hochwasserschutzwall. Da sieht man vom Rhein nicht allzu viel, aber man kann gut fahren, weil es ziemlich eben ist. Da war der Wasserstand gerade nur 10 cm oder 5 bis 10 cm weg vom Radweg. Der Rhein war da schon ziemlich voll und die ganzen Schwäne und die Enten, die haben sich alle draußen im Freien aufgehalten. Die sind gar nicht mehr rein ins Wasser. Bin ich dann in der Lorelei entlang Richtung Koblenz und dann war eine Übernachtungsstelle zwischendrin. Das war, glaube ich, in Remagen und dort beim Rhein übernachtet und die haben mir dann vorausgesagt, dass Hochwasser angesagt wird. Und da müsste ich gucken, dass ich noch rechtzeitig nach Köln komme, sonst ist der Radweg überschwemmt. Da bin ich dann losgefahren, damals morgens so ein bisschen früher wie sonst und unterwegs. Und in Bonn habe ich dann auch das Bundeshaus besichtigt. Das war für mich auch etwas, wo ich mal vorbei wollte und mal reingetraut. Da bin ich dann bis Wuppertal und dann hat es in Wuppertal auch angefangen zu regnen. Das war eine richtige Überschwemmung. Bin ich mit dem Zug bis nach Porta Westfalia gefahren. Er wollte dann den Berg hoch, aber da hat es auch so richtig geregnet. Ja gut, da wird man langsam übermütig, wenn man mit dem E-Bike fährt und dann kann der ein bisschen elektrisch zuschalten. Hab die Bremsen nicht festgehalten, musste dann irgendwie runter und dann ist das Rad plötzlich rückwärts gefahren, hat es mir auf den Rücken geknallt. Also ich hatte dort, sagen wir so, auf WhatsApp gibt es so eine Einrichtung, wo man die Position melden kann. Und die Gabi hat mir, das ist meine Tochter, ja gesagt, ich fahre jetzt da hoch und habe die Positionsmeldung zugeschickt und die hat sie immer gekriegt und bin dann losgefahren, bin dann Berg hochgefahren und wie ich dann im Dreck lag, ist das natürlich weitergelaufen, hat sie gesehen, da geht nichts mehr und dann hat sie mir angerufen. Und da konnte ich mich mit ihr ein bisschen unterhalten, das hat mir natürlich viel genützt, weil ich sah, da ist man nicht so alleine, so einsam und man konnte mit jemandem reden, wenn was los ist. Ich konnte mich unter dem Fahrrad wieder losreißen und bin dann da eben dran gesessen, das Fahrrad lag da. Und da habe ich mir ein bisschen einen Berg runter gerobbt, nach einem Baumstamm gesucht, an dem ich hochziehen habe können. Und da bin ich dann gestanden und das Stehen hat dann sich recht gut funktioniert. Und dann kamen dann noch zwei Leute, die wollten den Fußweg darauf machen. Die habe ich dann gebeten, ob die mir nicht helfen könnten. Der andere hat das Fahrrad mitgenommen und dann saß ich da eine Stunde rum. Und wie das dann nicht besser ist, habe ich den Notarzt gerufen. Das Telefon hatte ich ja bereit gehabt. Das war ein Glück noch, aber ich hatte auch elende Schmerzen. Das war wahrscheinlich auch der Schmerz oder der Schock oder sonst was noch. Und weil die Schmerzen nicht nachgelassen haben, haben wir dann gesagt, holen wir einen Krankenwagen. Aber im Krankenwagen gelandet, die haben das ein bisschen untersucht und die wollten dann mich sogar operieren, weil die Schmerzen nicht nachgelassen hatten. Das hatte ich dann allerdings abgelehnt. Dann war ich in Bremen in der Reha. 5 Wochen lang nachher. Und habe mich dort so weit erholt, bis es wieder ging. Dann war Winterpause, ja. Und dann Frühling und dann habe ich gesagt, ich will diese Reise unbedingt machen. Und bin dann erst mit dem Zug nach Bremen gefahren und von Bremen aus habe ich dann die Tour den Nordsee entlang gemacht. Zuerst der Nordsee entlang bis nach Cuxhaven. In Cuxhaven, da war für mich das so ein schönes Erlebnis, hätte ich nie geglaubt. Die Wattfahrt mit dem Wattwagen da durchs Meer durch, das steht bis drinnen, teilweise steht er drinnen bis so einen Meter tief, wenn das so durch so ein Siegel durchgehen muss. Wo die Pferde stehen da bis zum Bauch im Wasser drinnen. Und da kommen wir drüben raus auf der Insel Neuwerk. Von dort Richtung Hamburg erstmal. Ich muss echt sagen, es gibt da Übernachtungsstellen, die sind nicht mal teuer. Die ganz teuren sind nicht besser als die billigen. Also wenn nur irgendwas für 40 Euro kostet, 50, 60, 70, vielleicht bis 80, da ist das noch ein halbwegs normaler Bereich. Dann habe ich mein Fahrrad gesattelt und bin erstmal in Richtung Sylt gefahren. Allerdings wollen wir bei Sylt noch bleiben, weil das muss man ein bisschen kritisch anfügen. Da, wenn man dort geht, das riecht alles nach Geld. Und das ist so deutlich, dass es nach Geld riecht. Alles, da wo kein Geld drin steht, da verlottert alles. Und der Rest ist zu teuer. Und deswegen bin ich gleich am nächsten Tag wieder zurück über Kiel nach Lübeck. Und in Lübeck, da gab es auch, ja, unterwegs gab es die Katastrophe schon. Ich habe ein Essensbrot eingepackt gehabt und habe in den Rucksack reingesteckt. Und den Rucksack habe ich im Zug runtergenommen, weil der war ein bisschen hinderlich. Und dann habe ich dann im Zug liegen lassen. Ich dann vergessen. Und das ist mir aufgefallen, als ich da das Holstentor umrundet habe. Ich dachte, Mensch, irgendwas fehlt mir. Bin dann zum Bahnhof zurück, habe eine Verlustmeldung aufgegeben und die haben natürlich sofort nichts gefunden, da war nichts zu machen. Aber da habe ich eigentlich so langsam so einen Eindruck, eigentlich müsste ich froh sein, dass ich den Rucksack los habe. Da hat mich sowieso bloß gestört, da war bloß hinderlich beim Radfahren. Und deswegen bin ich gleich am nächsten Tag wieder zurück, über Kiel nach Lübeck. Von Lübeck aus bin ich nach Hamburg zu meiner Tochter Sonja. Ich habe mit ihr ein bisschen Hamburg angeguckt und bin dann zum Schluss in der Fledermühle angekommen. Also das war der anstrengendste Teil der Reise überhaupt mit dem Fahrrad nachher. Weil ich da wirklich durch die sandige Gegend hatte. Und da musste ich mittendurch. Das ist eine Katastrophe geworden. Ja, also in Berlin habe ich zuerst mal im Hotel abgestiegen und dann bin ich zu Gabi auf Besuch gegangen. Und dann sind wir auf den Alex hoch. Und am nächsten Tag wollte ich nach meinem Fahrrad gucken, dann war das nicht mehr da. Da war das weg. Und damit war meine ganze Reise, der Rest der Reise, vollends hinfällig. Ich hatte nur unbedingt vor, den Spreewald zu untersuchen. Da wollte ich hin. Das war irgend so ein, fast ein Kinderwunsch, muss ich sagen. Und das wollte ich mir nicht rausgehen lassen. Ich bin dort geblieben und wir haben geschaut bei der Firma, bei der ich das Fahrrad gekauft hatte, nachher, ob die noch ein zweites haben. Und ich wollte unbedingt nochmal das gleiche haben, weil für die Fahrt war das so ideal. Das hat noch 11 Gänge gehabt. Ich konnte da jede Steigung damit fahren und mit der elektrischen Unterstützung und der großen Akku da drin, bin ich überall angekommen und ich konnte dann damit sicher fahren. Ich konnte auch mal die richtige elektrische Stärke dazu anstellen. Irgendwo war das in Norddeutschland noch in irgendeiner Filiale gestanden und das mussten sie dann erst nach Berlin schicken. Die Tour habe ich dann von Burg aus gemacht. Da bin ich hingefahren mit dem Fahrrad, habe das Fahrrad abgestellt, habe es abgeschlossen und habe mir so ein Boot geben lassen und bin am Nachmittag lang in den Spreewald durchgefahren. Das sind zwei Schleusen gewesen, die zweite bin ich nicht mehr runter, die erste habe mich runterschleusen lassen und die zweite. Und dann war das so spät am Abend, dann musste ich mit aller Gewalt wieder zurück. Also 1957, als ich da mit meiner Mutter in Schirgiswalde mal auf Besuch war, und da hatte ich Schirgiswalde kennengelernt und das war dann mein Endziel sowieso, da wollte ich mal hin. Und dann habe ich dort übernachtet im Hotel und im Hotel hat die Frau übernachtet, die ich da kennengelernt hatte. Die war zum Klassentreffen, war die dort. Und am nächsten Morgen saß ich dort zum Frühstück. Ich bin immer um 10 Uhr zum Frühstück gekommen und meistens saß ich dann alleine da. Die anderen waren immer ein bisschen früher. Und ich saß dann an einer Ecke am Tisch und dann irgendwie hat sie dann gemeint, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie da noch ein bisschen den Ort anzugucken. Ich hatte noch eine Stunde Zeit und habe gesagt, ja, können wir mal machen. Vielleicht erfahre ich da was Neues, etwas, was ich noch nicht wusste. Gell? Und man kann ja irgendwie andere Leute ja noch kennenlernen. Das ist doch nicht schlecht. Und dann sind wir da weggegangen, aus dem Haus runtergelaufen, ist in der Schule vorbei, da gibt es eine Goethe-Schule nachher und da war sie drinnen, die als Grundschule. Dann hat sich das nochmal erklären lassen, die Leute waren alle sehr freundlich. Übrigens muss ich nochmal dazufügen, überall, wo ich da mit Leuten in der ehemaligen DDR in Kontakt gekommen bin, jetzt hier die neuen Bundesländer, die waren alle sehr nett und alle sehr freundlich und zugänglich. Also ich habe nie irgendwo etwas erlebt, wo irgendjemand kritisch kam oder ablehnend da war. Wenn ich Durst hatte und hatte darum gebeten, ich bräuchte eine Flasche Wasser noch, dann habe ich immer meistens eine Limonade gekriegt. Das war echt schön, das muss ich sagen. Das macht richtig Freude, wenn man da so mit den Leuten so schön klarkommt, wird so freundlich aufgenommen. Immer. Annemarie. Ich hatte damals sogar mal einen Mietwagen genommen gehabt und gesagt, also die wollte am nächsten Tag, am gleichen Abend wollte sie dann von Schirgiswalde nach Bautzen fahren. Ich sagte, also komm, das kann ich machen, dann fahre ich nicht nach Bautzen und musste ja wieder heimfahren. Und das blieb nicht dabei, dass wir mit WhatsApp uns unterhalten haben nachher. Und da irgendwann habe ich immer gesagt, jetzt kam ich mal Besuch zu meiner Tochter nach Berlin. In Berlin komme ich in CSA vorbei. Also wenn man es normalerweise schreibt, würde man CISA dazu sagen. Aber die sagen ja, das ist ja eigentlich, wie sagen sie, eine sorbische Abkömmling ist das. Und das ist dort eine Burg, die mitten im Wasser stand, eigentlich, drumherum waren Seen, hinter dem See. CISA ist da 30, 8 oder 26 Kilometer südwestlich von Brandenburg. Da habe ich mir gedacht, entweder ich fahre da mit dem Fahrrad hin, ich mache dann eine schöne Radtour wieder. Das ist mir nicht gelungen. Dann hatte ich ein Angebot gehabt, mit dem Zug zu fahren. Aber das war mir dann auch alles ein bisschen nicht so gut. Dann habe ich mir gedacht, ich mache da ein Programm draus, wenn ich auch mit der Gabi weggehe oder jetzt mit dieser Dame. Dann kann ich in Potsdam noch ein Gospelkonzert mit ihr besuchen. Und da fahre ich da hin, da muss ich auch ein bisschen entsprechende Kleidung mit haben. Und dann habe ich mein altes Auto aus der Garage rausgezogen, das schon seit 2009 stand es in der Garage, bis jetzt war 2023. Nee, 22 war das noch, letztes Jahr noch im Herbst, im November. Hat keinen TÜV mehr gehabt. Ne? Ich selber konnte es gar nicht mehr rauskriegen. Ich habe so eine Doppelgarage, aber der ist einfach nicht mehr rausgekommen. Dann hat der C angerufen, der kam dann und da hat eine zusätzliche Batterie aufgestellt und haben ihn angelassen. Mit der zusätzlichen Batterie ging das dann nachher, dass es funktioniert hat. Hat noch ein bisschen Starthilfe eingegeben. Irgendwas kann dann von Luftfilter dran sprühen, damit es ein bisschen besser zündet. Und dann sind wir rausgefahren und da draußen hat er erstmal die Räder wieder aufpumpen müssen. Und wenn die 16 Jahre stehen, da ist ja nicht mehr viel Luft drin. Und die Bremsen waren ein bisschen festgezogen und angerostet, haben sie nachher gesagt. Und dann habe ich dann eine Werkstatt angerufen, die hat das Auto dann abgeholt und hat es wieder aufgerüstet. Neue Reifen, neue Scheibenbremsen rein und da drüben steht er. Der Audi 80. 30 Jahre alt jetzt. Ja, ist bloß in Hagel reingekommen. Da hat es ein paar Hagelschäden oben drauf, ein paar Hagellöcher. Auf dem Dach und hinten auf der Heckklappe und vorne auf der Motorhaube. Annemarie kommt zu mir mal ab und zu mal, bei mir mal bis übernachten, da können wir uns also die schwäbische Landschaft angucken. Da gibt es nämlich auch viel Schönes zu berichten. Die Annemarie hat Beziehungen gehabt zu Leuten aufgrund ihrer ärztlichen Tätigkeit. Da sind die Leute sehr gut gesinnt und da ist einer dabei, der irgendwie so einen Abschleppdienst hat. Und die alten Autos, wenn sie irgendwas kaputt geht, dann abschleppt. Und der hat gesagt, er hätte eine Heckscheibe. Der Hagel hat sie kaputtgeschlagen. Ich bin ohne Heckscheibe hierher gefahren. Ja, die ganzen 400, 500 Kilometer da. Und ich hatte nur aufgepasst, dass an dem Tag kein Regen da ist. Und alles übers Regenradar angeguckt, wann ich wegfahren muss und wie unterwegs es regnet und wo ich da absteigen muss, wo ich Pause machen müsste und wann ich hier ankommen muss, damit er noch im Trockenen stehe. Und sie hatte einen Carport gehabt, da konnten wir es abstellen, das war dann kein Problem. Nächsten Tag sind wir zu diesem Abschleppunternehmen gefahren und da hatte eine Scheibe da, irgendeinen alten Audi 80 muss er gehabt haben, wo genau diese Scheibe da war. Weil ich habe in Ulm keine gekriegt. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, da kriegt man die Umgebung, die Natur und das Leben viel eleganter, viel deutlicher und viel schöner mit. Es ist viel lebendiger. Da sitzt man mittendrin in der frischen Luft und den Regen kriegt man mit und der Wind weht und die Sonne scheint und man muss es auch noch strampeln. Man kommt nicht von alleine vorwärts. Man muss etwas tun, damit man da weiterkommt. Das zu erleben, das ist einfach schön. War schon ein Höhepunkt. Da drinnen vielleicht nicht der einzige, es gab andere auch noch. Ich hätte das auch gerne im Segelflug, sag ich mal, alles abgerundet, aber da bin ich viel zu alt dazu. Ja, ich habe einen Luftfahrerschein mal gemacht in früheren Jahren und wir haben dann aber irgendwann mal aufgehört mit Familie und dann ist da nichts mehr draus geworden. Das finde ich echt schade, aber das ist von oben alles mal abzufliegen, Deutschland von oben zu sehen, das ist auch schön. Aber die Sache ist tatsächlich so richtig zu erleben, das lockt mir heute immer noch irgendwie, wenn ich sage, jetzt würde ich da hochfahren, das Rheintal würde ich jetzt nicht nochmal fahren. Aber jetzt also irgendwo, wenn ich von Ulm wegfahre, dann über Coburg, Fulda und dann weiter Hannover, so mal von Hamburg zu fahren, das wäre eine Möglichkeit. Also von dort aus nach Berlin wieder rüber. Also das könnte ich mir schon noch mal vorstellen.
Die erlebten Geschichten von Engelbert Schlipf, der 80-Jährige, der auf sein Fahrrad stieg. Heiner Wember hat ihn besucht. In der kommenden Woche in den erlebten Geschichten Cornelia Kempers über ihr Nomadenleben als Schauspielerin. Erlebte Geschichten. Jeden Dienstag um 20.04 Uhr mit einer neuen Folge auf WDR 5 und jederzeit in der ARD Audiothek. SWR 5. Redezeit.
Der Krieg in der Ukraine hat Folgen für die psychische Gesundheit der Menschen vor Ort. Viele sind durch den Beschuss ihrer Häuser, den Verlust von Angehörigen oder den Kampf an der Front traumatisiert. Hören Sie nun ein Gespräch mit Elif Schennel und Stefan Herperz. Er ist Psychotherapeut und hat sich in der Ukraine ein Bild davon gemacht, wie den kriegstraumatisierten Menschen geholfen wird.
Dass ein Krieg nicht gut für die Seele von Menschen sein kann, das ist ziemlich naheliegend. Aber es hat sehr lange gedauert, eine Systematik hinter dem zu erkennen, was Krieg und Zerstörung und Gewalt mit der Seele anstellen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg sind so viele Männer nach Hause gekommen, an die man erkennen konnte, an ihrem Zittern, das sogenannte Kriegszittern. Was sie erlebt hatten, hat ihre Körper regelrecht beben lassen. Sie verloren die Kontrolle über diesen Körper. Heute weiß die Psychologie viel mehr über die Zusammenhänge. Aber jede Geschichte ist anders und manche Behandlungen tatsächlich unwirklich. Wie soll ein Patient Hilfe bekommen zum Beispiel, wenn um ihn herum immer noch Raketenalarm zu hören ist? In der Ukraine beispielsweise. In die Ukraine ist mein Gast Stefan Herperz gefahren. Er hat genau das gesehen. Professor Stefan Herperz ist Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am LWL-Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum. Schwerpunkt der Klinik ist es, neben Menschen mit Essstörungen zu behandeln, vor allem traumatisierte Menschen mit einer Traumafolgestörung zu helfen. Stefan Herperz, herzlich willkommen in der WDR 5 Redezeit. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Wie ist es gekommen? Im Juli dieses Jahres sind Sie in die Ukraine gefahren, aus beruflichen Gründen. Aber wie kam es zu dieser Reise?
Das Ganze ging auf eine Einladung zurück, und zwar zurückdatiert Herbst letztes Jahr. Und zwar, ob ich nicht Interesse hätte, an einer Supervision teilzunehmen. Was ist eine Supervision? Das sind Kolleginnen und Kollegen gewesen aus der Ukraine, die ihre Patienten besprechen wollten. Das heißt also, es gibt einen Supervisor, der war ich, und wir haben dann eben diese Fälle in Anführungszeichen besprochen. Und daraus ergab sich dann die Einladung an mich, in die Ukraine zu reisen und einige dieser Kollegen wiederzusehen, aber auch eben darüber hinaus insbesondere die Behandlung von traumatisierten Menschen, Soldaten wie aber auch Zivilisten näher kennenzulernen.
So eine Reise in ein Land, in dem ein Krieg tobt, ist nicht einfach. Wie haben Sie sich organisiert, wie haben Sie sich darauf vorbereitet und wie sind Sie dorthin letztlich gelangt?
Also ich habe das viel ängstlicher antizipiert, als es dann wirklich war. Nämlich am Ende war es eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Zug genommen, also nicht der berühmte Express von, was weiß ich, von Warschau nach Kiew. So leicht geht das nicht, weil dieser Zug ist völlig überfüllt und man muss lange vorher Karten sich besorgen. Nein, von Warschau an die Grenze zwischen Polen und Ukraine. Das war völlig problemlos. Und dann eben nochmal eine Zugverbindung, ich glaube 3/4 Stunde von der Grenze dann nach Lviv oder mit dem deutschen Wort Lemberg. Unterm Strich eine völlig komplikationslose Reise.
Die Ankunft dort oder beziehungsweise das, was Sie dort gesehen haben, war auch in Anführungszeichen reibungslos?
Ja, es war eigentlich, was zunächst einmal Lemberg anbelangt, alles reibungslos. Das heißt, also tatsächlich habe ich mir vorgestellt, dass dort viel Zerstörung ist. Das habe ich nicht vorgefunden. Und was auf den zweiten Blick aber auffiel, was mich dann wirklich mit dem Thema Krieg auch konfrontierte, war das Fehlen von Männern. Ja, das heißt also, es waren dann wirklich, wenn man genauer hinsah, nur Männer zwischen 0 und 18 Jahren und dann vielleicht ab 60 aufwärts wieder. Aber so dazwischen gab es eben kaum Männer. Das heißt aber auch, ob es dann auf dem Bau war oder in Straßenbahnen, öffentlichen Verkehrsmitteln, dass eben Frauen da eben den Beruf ausführten. Und Männer zu finden waren in den Bahnhöfen, wo sie eben ankamen, von der Front oder zur Front fuhren.
Wie haben Sie denn die Gesprächspartnerinnen und Partner ausgewählt? Wen haben Sie dort getroffen am Ende?
Das war zunächst einmal eine gewisse Selektion durch eine Kollegin, die auch diese Zoom-Konferenz dann Ende letzten Jahres organisiert hatte. Und dann war das so eine Art Schneeballprinzip. Das heißt also, dass eine Kollegin jemand wieder kannte und dann sagte, das könnte doch Sie interessieren, hätten Sie nicht Lust? Und das wurde dann quasi für mich eingerichtet.
Was war so die Hauptfrage, die Sie für sich beantworten wollten?
Die Hauptfrage war, wie wird das gemacht? Das heißt also, wie werden Menschen, tatsächlich, was ich dann hörte, waren vornehmlich Soldaten, Soldatinnen, aber auch eben Zivilisten, wie wird dort Traumatherapie gemacht? Und zum anderen, und das ist ja ein ganz großer Unterschied zu, sagen wir mal, Ländern wie Deutschland, die sich nicht in einem Kriegszustand befinden, es geht ja auch darum, dass diese traumatisierten Soldaten, wenn es irgendwie wieder geht, an die Front zu schicken.
Geht das überhaupt?
Naja, also die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, es waren vornehmlich Kolleginnen, unterscheiden tatsächlich zwischen denen, wo es geht, und denen, wo es nicht mehr geht. Das heißt also, die so stark traumatisiert sind, dass sie letztendlich vom Frontdienst abgezogen werden und dann eben auch weitergeführt werden in Spezialtherapien oder in Kliniken. Aber ich hatte den Eindruck, ohne dass ich Ihnen jetzt Zahlen nennen kann, dass es bei den meisten schon darum geht, sie wieder, das hört sich sehr zynisch an, aber fit zu machen für den vorne im Osten, für den Dienst an der Front.
Womit kommen denn die Soldatinnen und Soldaten in die Therapie? Was ist das, wo die ihre Kolleginnen und Kollegen anarbeiten? Was machen die? Was haben die für Leiden?
Also viele von denen haben die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Also der Überbegriff ist ja Traumafolgestörung. Kann auch eine Angststörung sein, kann auch eine Depression sein. Aber das ist was, das in der Öffentlichkeit vor allen Dingen halt auch meist besprochene Bild ist die posttraumatische Belastungsstörung, die sich zusammensetzt aus Bedingung ist natürlich ein Trauma, aber nicht jeder, der traumatisiert wird, bekommt überhaupt eine Traumafolgestörung, bekommt überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung. Man sagt ungefähr 50%, aber auf alle Menschen bezogen, nicht auf Soldaten bezogen oder Menschen, die unter Beschuss waren. Und die zeichnet sich aus dadurch die sogenannten Intrusionen. Das heißt also, dass plötzlich die Situation, die sie dann traumatisiert hat, sozusagen wieder eintritt in der, nennen wir es Fantasie, irgendein Knall draußen auf der Straße, völlig in einem friedlichen Verkehr, da ist irgendein Knall, sofort ist wieder genau diese Situation an der Front zum Beispiel da oder der Einschlag einer Rakete. Und das Ganze läuft wie ein Film dann ab, wo eben Mauern zusammenstürzen und eben halt auch Opfer gesehen werden, sei es Schwerverletzte oder sei es Tote. Und das ist nicht steuerbar. Mhm. Sprich also auf Reize von außen tritt das ein, dann eine gehörige Vermeidungssituation. Alles, was irgendwie daran erinnert, wird gemieden. Schließlich auch eben, was den Schlaf anbelangt, viele Albträume, aus denen die Menschen erwachen und dann natürlich auch schwere Schlafstörungen haben.
Ist es überhaupt möglich, so ein Trauma, eine posttraumatische Belastungsstörung, so unter Kontrolle zu bekommen, wenn um einen herum derartig der Krieg und diese Situationen so sind, wie sie sind?
Zunächst ist es ja so, dass da schon ein großer Unterschied ist zwischen dem Osten, wo tatsächlich der Krieg tobt, und dem, ich nenne es jetzt pauschal mal Westen, wo immer man jetzt anfängt, den Westen zu fixieren, wo eben schon, das kriegen wir ja in den Zeitungen mit, halt eben Drohnenangriffe sind, aber letztendlich zwar allgegenwärtig eine Angst ist, aber doch so die Zuversicht, dass mir, ich sag's mal so rein statistisch, doch es unwahrscheinlich ist, dass ich oder mein Haus getroffen wird. Das wird jetzt, das ist ja auch überall lesbar im Augenblick, wieder mit Beginn des Winters anders, weil eben dann die russische Armee vor allem versucht, eben Kraftwerke, Elektrizitätswerke zu treffen. Das könnte sich da wieder verstärken, aber zumindest in den großen Städten ist halt auch die Abwehr dieser Drohnenraketen sehr effektiv. Im Osten sieht das ganz anders aus. Da sind eben, da ist der Beschuss und da wird natürlich auch keine Traumatherapie direkt gemacht, sondern viele dieser Menschen kommen auch in Gebiete, wo eben in in Anführungszeichen friedlicheren Zeiten diese Therapie durchgeführt wird. Ein Beispiel wird Naturerlebnis genannt. Das fand ich hochinteressant, nämlich größere Ausflüge über Tage hinweg in die Karpaten. Das heißt also in die Berge, und so wie ich es mir habe schildern lassen, sind die Karpaten schon ein relativ wenig bewandertes Gebiet, sodass man dort sehr mit der Natur verbunden ist. Und dass tatsächlich dann auch, so sagen die Therapeutinnen und Therapeuten dort, die betroffenen Soldaten oder auch Zivilisten stabilisiert. Ja, und abends, wenn sie dann eben umfangreiche Wanderungen durchgeführt haben, abends dann auch bereit sind, über das, was sie erlebt haben, zu sprechen, zum Beispiel sich in einer Gruppe oder auch in einer Einzeltherapie auszutauschen. Und dann eben, das wäre sozusagen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Traumatherapie, das Trauma sich nochmal anzugucken und mit dem oder der Therapeutin oder in der Gruppe durchzuarbeiten.
Aber ist es nicht so, dass eine Traumatherapie eigentlich viel Zeit in Anspruch nimmt?
Ja, aber Sie haben umgekehrt auch auf der anderen Seite ganz andere Bedingungen. Also, was haben Sie an anderen Bedingungen? Sie haben ja viel mehr traumatisierte Menschen und alle müssen irgendwo versorgt werden, sodass also klar, bei schweren Traumafolgestörungen gibt es tatsächlich stationäre Zentren, wo ich ein Zentrum in Kiew besucht habe. Aber sehr vieles geht auch zurück auf Eigeninitiative, auf Privatinitiative, wo sich Psychotherapeuten, Pädagogen zusammentun. Und das wäre zum Beispiel eine sehr anschauliche Situation direkt am Bahnhof in Lviv oder Lemberg. Die Armee, ein Teil des Bahnhofs zur Verfügung gestellt hat und diese Kolleginnen und Kollegen dann auf die Bahnsteige gingen und Züge, die aus dem Osten kamen, mit Soldaten oder Zivilisten, diese Menschen direkt ansprachen auf irgendwas, was traumatisiert vielleicht sein könnte, und dann das Angebot machten, am gleichen Tag oder am nächsten Tag diese Lokalität aufzusuchen, um mit ihnen über ihre Belastungen, eventuell auch Traumata, zu sprechen und auch psychologische Erste Hilfe zu leisten.
In einer idealen Welt, wo jemand mit einem Trauma zu einem Arzt geht, wäre es ja so, dass der Arzt in einer stabilen Situation ist und diesem Menschen, der dieses Trauma erlebt hat, hilft. Jetzt ist es aber so, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine durchaus ja ähnliche Situationen erleben. Vielleicht sind sie nicht im Gefecht im Osten des Landes, aber sie sind in diesem Krieg und erleben auch entsprechend diesen Druck. Wie ist es für Ihre Kolleginnen und Kollegen, in dieser Situation zu handeln?
Also da ist sicherlich eine riesige Belastungssituation, aber diese Belastungssituation kommt vor allen Dingen auch, so wie die Menschen dort sagen, durch einen Wahnsinnseinsatz außerhalb ihrer Arbeit, weil die gehen ja alle, ich bin jetzt nicht bei den Institutionen, wo der Staat das letztendlich unterstützt, sondern Eigeninitiative, die zum Beispiel ihre psychotherapeutische Praxis haben, dort eben auch Geld verdienen müssen und dann in der freien Zeit, und das ist vor allen Dingen abends, nachts, wo die Züge nämlich auch ankommen, dort halt eben im Schichtdienst mit ihren Kolleginnen und Kollegen sich dort die Arbeit teilen. Es schien mir so, dass das vor allen Dingen die Belastung ist, nämlich tatsächlich zum Beispiel Schlaf. Und was aber auch, und jetzt bin ich mal bei dem Begriff Resilienz, das heißt also eben mit einem Stressfaktor, auch mit einer Art von schwerer psychischer Belastung fertig zu werden, dass die Resilienz sich natürlich bei diesen Menschen sehr stark rekrutiert aus einem, ich nenne es mal Überlebenswillen, aus einem kollektiven Überlebenswillen und halt auch einer Solidarität, dieses Land zu erhalten und tatsächlich für den Mitmenschen auch was zu tun. Und da war schon eine unheimliche Kraft spürbar, insbesondere wenn viele Menschen sich zusammentun und man nicht alleine ist.
Aber gleichzeitig so eine Entscheidung zu treffen, wie Sie es eben auch gesagt haben, dass Soldatinnen und Soldaten wieder in Anführungszeichen fronttauglich gemacht werden, das stelle ich mir doch sehr schwer vor auch.
Das stelle ich mir auch, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und das war auch hier und da meine Frage an die Kolleginnen und Kollegen. Sie müssen verstehen, ich habe das nicht jeden gefragt, weil ich mal annehme, dass das bei jedem Menschen eine schwierige Sache ist. Was, wenn ich das mal zusammenfasse an Argumenten, die mir dann gegeben wurden, war tatsächlich, wir würden es als Pflichtgefühl bezeichnen. Das heißt also, wir haben keine Alternative. Was ist denn die Alternative, dass alles kaputt ist vielleicht, aber auch eben die gesellschaftliche Ordnung, die wir hier aufgebaut haben, nicht mehr besteht. Und B, halt der Dienst auch am anderen. Das heißt, wenn ich es nicht mache, dann lasse ich die anderen im Stich. Ich will es mal so auf diesen einfachen Nenner bringen, der sicherlich zu einfach ist, aber so die Grundstimmung vielleicht wiedergibt.
Sie sind ja, Stefan Herberts, mit einem einem großen Mut oder mit einem Aktionismus, würde ich sagen, es klingt aber so negativ, so aus einem Impuls heraus in die Ukraine gefahren und gesagt, ich will das mir anschauen, und haben da verschiedene Kolleginnen und Kollegen getroffen. Sie waren in einem Zentrum, haben sie erklärt, in Kiew, sie waren am Bahnhof, wo dann eben Ankommende vielleicht direkt ins Gespräch genommen worden sind. Was würden Sie sagen, was hat Sie an den Begegnungen am meisten bewegt? Was ist so die Begegnung, an die Sie nach diesen 10 Tagen am präsentesten noch haben?
Das war tatsächlich die ungemeine Solidarität. Ich meine, das wissen wir alle aus den, wo Deutschland ja immer dran beteiligt war, Kriegen, dass Menschen dann sehr häufig zusammenrücken, weil die Aggression kommt von außen und man tut sich zusammen, um gemeinsam diese Aggression abzuwehren. Aber so von sich absehen und was für eine Sache zu tun, war schon etwas, was mir tatsächlich imponiert hat. Tatsächlich aber auch, was ich eben meinte, diese Resilienz. Das heißt, wie wird man mit so einer Situation fertig? Also wenn ich bedenke, wir leben ja jetzt auch in Jahren, wo auch ständig so rüberkommt, die gute Zeit ist vorbei, und das einfach, wenn man allein jetzt sieht, Krieg in der Ukraine, Krieg Israel und Gaza, gerade Covid-19 hinter sich, das sind schon ungemeine Belastungsfaktoren, die wir auch erleben. Aber verglichen mit dem, was die Menschen in der Ukraine erleben, ist das natürlich deutlich geringer. Und mich hat einfach interessiert, wie gehen Menschen damit um? Und sie gehen sicherlich nicht unter.
Mhm. Gleichzeitig, was macht das mit so einer Gesellschaft, so eine Situation?
Ich denke, nach vorne geguckt, weiß ich nicht. Aber nach hinten geschaut, nicht. Ich habe mich mit vielen auch dann doch unterhalten über, was war da bei der Demonstration auf dem Maidan und so weiter, wo letztendlich schon zu beobachten ist, dass ein großer Trend in der Gesellschaft ist, zusammenzustehen, aber auch von der Korruption runterzukommen, um das mal konkret zu sagen. Weil es ist also nicht so, dass die Menschen dort sagen, wie kommt ihr da in Deutschland überhaupt drauf? Das gibt's bei uns nicht, das bildet ihr euch ein. Nein, sie erkennen es auch als großes Problem, aber sie wollen ihre Gesellschaft verändern. Ein großer Veränderungswille, sprich das Land erhalten und dann aber auch innerhalb des Landes eben letztendlich, so würden wir es sagen, einen durchaus demokratischen Staat herzustellen.
Wenn Sie nachdem Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen dort gesprochen haben und wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, haben Sie etwas erfahren, von dem Sie sagen, diese Perspektive hatte ich noch nicht, oder das kann auch für meine Arbeit in Bochum auch hilfreich sein, ich habe etwas gelernt?
Ja, ich denke, ja, ich würde es mal so ausdrücken. Ich denke, mein Bild, was ich vorher von der Ukraine und von der Gesellschaft hatte, natürlich auch durch die zuvor stattgefundenen, ich nenne es mal Zoom-Kontakte, hat sich eher verfestigt. Was so meine Welt anbelangt, ist einmal, dass ich froh bin, dass wir solche Situationen nicht haben, aber auf der anderen Seite eine gewisse Sorge, weil wir auch noch sehr in dem Glauben oder insbesondere in dem Gefühl leben, ich nenne es jetzt mal die guten alten Zeiten. Sprich einfach, dass ich glaube, dass stressige Zeiten bevorstehen, nicht sowas wie in der Ukraine, auf keinen Fall. Aber eben, wie wird's da mit der Resilienz der deutschen Gesellschaft aussehen?
Was sehen Sie da, oder was würden Sie sich wünschen? Also das ist erstmal die Frage, aber was wäre die Perspektive, die Sie da aufmachen?
Also zum Beispiel mal nachdenken über den Stressfaktor, mich über alles zu empören. Jetzt sind wir aber in Deutschland. Das heißt also, gelassener zu sein und Argumente mehr an mich ranlassen und mich kritisch mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen, statt eben verbal zumindest sofort massiv auf Abwehr zu gehen und den anderen abzuwerten. Also Stichwort Empörungskultur. Da denke ich, könnte man gelassener sein.
Das ist jetzt so mehr so diese die Erkenntnis, was man so mitgibt, aber konkret für Ihre Arbeit, wenn Sie quasi in der Klinik arbeiten und dort als Arzt für psychosomatische Erkrankungen tätig sind, konnten Sie etwas von den Kolleginnen und Kollegen auch auf der Ebene auch mitnehmen?
Ja, eine Sache zum Beispiel, dass mit viel einfacheren Mitteln durchaus auch Effekte erreichbar sind, dass es vielleicht nicht immer einer groß angelegten Therapie bedarf. Das hängt natürlich von den Ressourcen ab, die jetzt die Gesellschaft oder jedes Land hat. Und auch da dem Patienten, der Patientin vielleicht eine gewisse Gelassenheit auch zu vermitteln.
Also auch die Gelassenheit zu sagen, das braucht Zeit und das kann was werden?
Ja, und Zuversicht.
Zuversicht. Machen wir das zu wenig?
Ich denke manchmal, wo ich mich gar nicht ausschließe, der Hang zum Problematischen, zur Problematisierung. Und das in solchen Zeiten wie in der Ukraine mit so einer existenziellen, man kann es ja auch sagen, Vernichtungsangst, ist auf der anderen Seite auch eine gewisse Gelassenheit einfach notwendig, sonst geht man unter.
Sie arbeiten ja eben in der Klinik, das ist einer der Schwerpunkte der Klinik mit traumatisierten Menschen, also mit einer Traumafolgestörung, habe ich jetzt eingangs auch gesagt. Wie unterscheiden sich die Traumata, die Sie in Ihrem Berufsleben sehen, der Menschen mit denen, die Sie jetzt dort in der Ukraine gesehen haben?
Die unterscheiden sich eklatant, weil tatsächlich in der Ukraine, so haben mir die Psychotherapeuten das auch vermitteln, geht's ausschließlich um Traumafolgestörungen. Genau das haben wir im Sinne des Krieges. Kriegstraumafolgestörung haben wir nicht.
Ich möchte kurz dazwischen fragen auch. Also wir haben ja viele Menschen, die geflohen sind aus der Ukraine. Ja. Meinen Sie, das wäre etwas auch ein Thema, was vielleicht in den kommenden Jahren doch auf uns zukommen könnte? Im Sinne von, ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, wobei zunächst einmal muss ich vorsichtig sein. Ich kenne ja jetzt nicht zum Beispiel der Prozentsatz an traumatisierten Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Ich denke, die haben zum Beispiel dieses riesige Problem, ob man das jetzt mit einem Kriegstrauma im engeren Sinne vergleichen kann, die Heimat verloren zu haben. Und da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, nämlich das Problem, ich lasse da meine Leute allein. Oder noch härter ausgedrückt und von auch im Empfinden her problematischer, jede Familie, so würde mir gesagt, kennt jemanden, der gefallen ist oder der gestorben ist durch Kriegseinwirkungen. Warum kann ich leben und der ist oder die ist gestorben? Das ist zum Beispiel ein großes Problem. Aber ob jetzt Traumata, wie ich sie in der Ukraine gesehen habe, so prävalent sind in Deutschland oder so häufig in Deutschland sind, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es geht auch darum halt, wie es bei den nicht so häufigen Kontakten mit Flüchtlingen, aber immer ganz vorne die Sorge steht, was zum Beispiel geschieht mit meinen Kindern. Es sind hier hauptsächlich Frauen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Die müssen eine Schulbildung bekommen, die müssen ein Dach über den Kopf bekommen. Das sind erstmal die ersten großen Sorgen oder Anliegen dieser Menschen und weniger, so wie ich es erfahren habe, dass hier direkt eine Indikation für eine Traumatherapie ansteht.
Also es ist ein ganz großer Bereich, mit dem Sie sich auseinandergesetzt haben. Professor Stefan Herperz, Arzt für psychosomatische Medizin, Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am LWL-Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum. Eine Reise im Sommer in die Ukraine und von der hat er uns hier erzählt, von den Begegnungen mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die dort mit traumatisierten Menschen zusammenarbeiten. Dankeschön, dass Sie uns diese Einblicke gewährt haben.
Herzlichen Dank auch Ihnen.
ihr Vorbild ist?
Pippi Langstrumpf natürlich.
Und überhaupt?
Freche Mädchen, die den Status quo einfach nicht akzeptieren.
Bettina Palazzo im WDR 5 Tischgespräch. Sie berät Wirtschaft und Institutionen in Fragen der Ethik.
Das ist ja auch quasi ein Kern für mich von Unternehmensethik. Ja, wenn der Respekt nicht stimmt in einem Unternehmen, dann passieren viele andere Dinge.
Wo Menschen gemeinsam arbeiten, ist guter Umgang eigentlich unerlässlich. Aber funktioniert das? Ethische Grundsätze in profitorientierten Unternehmen?
Letztlich geht es darum, dass wir eine andere Definition von wirtschaftlichem Erfolg brauchen.
Wie sie unternehmerisches Management verändern will, warum Eigensinn für sie so wichtig ist und was sie dazu brachte, mit ihrer Familie für ein Jahr in Rom zu leben. Davon erzählt Bettina Palazzo im WDR 5 Tischgespräch mit Gisela Keuerleber. Mittwoch 20 Uhr und in der WDR 5 App.
WDR aktuell. Die Nachrichten mit Annette Wieners. Guten Abend. Im Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn kommt es zu Warnstreiks. Ab morgen 22 Uhr bis Donnerstag um 18 Uhr sind Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Fahrdienstleiter aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Lars Hofmann für WDR aktuell.
Anlass für den Streik ist laut GDL-Chef Klaus Weselski, dass die Bahn nicht über die von der Gewerkschaft geforderte Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden pro Woche sprechen möchte. Der Unmut der Beschäftigten sei groß. Bahnpersonalchef Martin Seiler hat empört auf die Streikankündigung reagiert und den Streik als Unding bezeichnet. Er kritisiert, dass die Gewerkschaft trotz eines Angebotes streiken wolle. Und für Ende der Woche sind eigentlich Verhandlungen geplant. Wie viele Züge von dem Streik betroffen sind und ausfallen, steht noch nicht fest. Fahrgäste, die während des Streiks mit der Bahn fahren wollten, sollten sich vorab informieren, ob der Zug fährt oder nicht.
Die Bundestagsfraktion der Linken wird sich am 6. Dezember selbst auflösen. Das hat sie heute beschlossen. Nachdem 10 der 38 Abgeordneten die Partei verlassen und sich dem Bündnis Sarah Wagenknecht anschließen wollen, verliert die Linke die nötige Fraktionsstärke. Sie will aber im Bundestag bleiben, als sogenannte parlamentarische Gruppe. Christopher Jänert, WDR Berlin.
Besser 28 Abgeordnete, die sich einig sind, als 38 Zerstrittene. So der Wunsch von noch Fraktionschef Bartsch. Bedeutet, die Linksfraktion will möglichst schnell als Gruppe im Bundestag weitermachen. Die Entscheidung, ob und wie das möglich ist, trifft allerdings der Bundestag. Als Gruppe bekämen die Linken weiterhin Geld und könnten Mitarbeiter einstellen, wenn auch weniger als bisher. Falls die Linke den Gruppenstatus nicht bekommt, würden die Abgeordneten einzeln im Parlament sitzen. Die Auflösung der Linksfraktion ist nötig, weil die Abgeordnete Wagenknecht und mehrere Anhänger eine eigene Partei gründen wollen und somit in Konkurrenz zur Linken treten.
Weitere Meldungen im Überblick. Angehörige und Freunde der Geiseln im Gazastreifen haben einen Marsch für die Freilassung der Menschen begonnen. Er startete heute in Tel Aviv und soll am Samstag in Jerusalem enden, nach 70 Kilometern. Dort will man dann mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu reden. Die radikal-islamistische Hamas hatte am 7. Oktober 240 Menschen im Grenzgebiet verschleppt. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, wie sie das Wasserstoffnetz in Deutschland ausbauen will. Geplant sind fast 10.000 Kilometer Leitungen, die Häfen, Industrie und Kraftwerke verbinden sollen. Dafür können überwiegend bestehende Erdgasleitungen genutzt werden. Gut ein Drittel müsste aber in den kommenden Jahren neu gebaut werden. Die Kosten liegen bei 20 Milliarden Euro. Der Essener Energiekonzern RWE gehört zu den Gewinnern der hohen Energiepreise. RWE hat in den ersten 9 Monaten des Jahres seinen Gewinn mehr als verdoppelt und einen Milliardenüberschuss gemacht. Davon profitieren auch viele Kommunen in NRW, weil sie Beteiligung an RWE haben.
WDR aktuell aus der Region.
Rund 2 Wochen nach den Hackerangriffen auf mehrere Stadtverwaltungen in NRW sind viele Webseiten immer noch nicht erreichbar. Sophie Konrad für WDR aktuell.
Ende Oktober traf der Hackerangriff den IT-Dienstleister Südwestfalen IT und legt seitdem auch Webseiten und Serviceportale der Städte in der Region lahm. Betroffen sind die Städte Schwelm, Schwerte, Witten, Wetter und Lünen. Die Auswirkungen sind unterschiedlich. Bei allen Städten sind die Webseiten auch nach 2 Wochen noch nicht abrufbar. Bei vielen, wie zum Beispiel in Frontenberg, funktioniert auch der E-Mail-Verkehr noch nicht. Für die Städte Schwelm und Wetter wurde deshalb jetzt eine Notdienst-Webseite für Online-Services und Terminbuchungen eingerichtet.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, auch in der Nacht Schauer, der Tag morgen bringt neuen Regen, nur im südlichen Rheinland bleibt es trockener. In Warburg bis 10 Grad, in Iserlohn bis 11 und in Gummersbach bis 12 Grad. Die Zeit, es ist 21.04 Uhr.
WDR 5 Skala. Aktuelles aus der Kultur. Wir wiederholen die Sendung von heute Mittag.
Herzlich willkommen, Sebastian Wellendorf ist mein Name. Schön, dass Sie dabei sind. 73 Ikonen hängen im Ikonenmuseum in Recklinghausen, orthodoxe Heiligenbilder, die für eine Ausstellung aus der ganzen Welt zusammengesammelt worden sind. 73 sind es, aber es sollen eigentlich 74 sein. Alle sind da, bis auf ein Bild, das derzeit noch in Bethlehem liegt. Die Figur der heiligen Mariam vom gekreuzigten Jesus. Der Angriff der Hamas auf Israel hat alle Kunsttransporte unmöglich gemacht. Jetzt ist in Recklinghausen eine Leerstelle dort, wo das Bild hängen soll. Wir berichten gleich sowohl über die Ausstellung als auch über die Leerstelle. Aber zu Beginn geht es auch um ein Kulturgut, das Kulturgut Bildung nämlich. Die Basis für die Demokratie sind mündige Bürger. Und mündige Bürgerinnen und Bürger erhält man durch Bildung. So einfach ist das. Das sieht auch der Bund so. Im Koalitionsvertrag haben sich die Ampelparteien zur Bildung und vor allem zur Stärkung der politischen Bildung in Deutschland bekannt. Umso befremdlicher scheinen nun die Zahlen, die aus dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 hervorgehen. Diese Woche hat sie die Bundesregierung vorgelegt. 20% zum Beispiel sollen bei der Bundeszentrale für politische Bildung eingespart werden. Auch der Kinder- und Jugendplan soll finanziell beschnitten werden. Und diese Pläne betreffen auch die Einrichtungen, die gerade in ländlichen Regionen für Erwachsene oft mittlerweile die einzigen sind in Sachen Bildung, die Volkshochschulen. Ich bin verbunden mit dem Vorsitzenden des Deutschen Volkshochschulverbandes, Martin Rabanus. Guten Tag, Herr Rabanus in Berlin.
Also einen schönen guten Tag, Herr Wellendorf.
Über den Kinder- und Jugendplan zum Beispiel werden Verbände und Organisationen aus allen Bereichen der, in diesem Fall, Jugendarbeit gefördert. Können Sie noch mal erklären, wie da die Volkshochschulen eingebunden sind?
Ja, die Volkshochschulen sind schon lange auch in diesen Kinder- und Jugendplan eingebunden. Man muss ja mal kurz überlegen, wo der herkommt. Nämlich gegründet 1950 als eben ein wichtiges Instrument, um Jugendlichen auch sozusagen die Demokratie näher zu bringen nach dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Und der Deutsche Volkshochschulverband betreibt aus den Mitteln dieses Kinder- und Jugendplanes die Zentralstelle politische Jugendbildung, über die wir unseren über 850 Volkshochschulen in der Fläche Hilfestellungen geben, aber auch Mittel weiterleiten, damit dort ganz konkrete Projekte gemacht werden können.
Das bedeutet, wenn nun über den Kinder- und Jugendplan gekürzt wird, Geld eingespart wird, was bedeutet das für die Volkshochschulen? Werden dann einfach Kurse nicht mehr angeboten oder?
Ja, das kann passieren, dass schlicht Kurse nicht mehr angeboten werden. Ich darf für meine Organisation sagen, dass wir, ich will mal in Anführungsstrichen sagen, mit einem blauen Auge davon kommen, weil wir wahrscheinlich in 24 keine Mittelkürzungen erfahren. Aber das gilt natürlich nicht für ganz, ganz viele andere Träger von ganz wichtigen Maßnahmen. Wenn man 20% der Mittel kürzt, das sind 45 Millionen Euro, dann lässt sich das nicht eben mal so aus der Portokasse rausschwitzen, sondern das wird zu strukturellen Verwerfungen in der Angebotslandschaft führen.
Erweitern wir mal den Blick bei der Bildung von Kindern und Jugendlichen. Da mag der oder die eine oder andere noch sagen, naja gut, aber dafür gibt es ja noch Schulen. Die sind ja in Sachen Bildung immer noch als allererstes zuständig. Aber die Volkshochschulen übernehmen ja auch eine wichtige Rolle bei der Erwachsenenbildung und gerade in den letzten Jahren auch bei der Integration von Geflüchteten. Stichwort Sprachkurse. Wie sieht es da aus?
Da scheint die Situation jetzt für 2024 ganz gut zu sein. Die Bundesregierung hat ja im Entwurf des Haushaltsplanes 880 Millionen Euro vorgesehen für Integrationskurse. Und nach unserer Kalkulation wird das in etwa den Bedarf auch decken. Also den Teil von Kursen, die geplant sind, wird man damit auch finanzieren können, auch wenn wir da einen erheblichen Kostendruck natürlich haben. Und wir als Volkshochschulverband auch vorschlagen, dass wir da die Verfahren deutlich vereinfachen, dass wir weniger Bürokratie bei der Umsetzung der Integrationskurse haben und dafür mehr Luft, um die eigentliche Arbeit zu machen.
Die Meldungen, die uns erreichen und die kommentiert werden, die sehen das alles sehr kritisch. Sie haben jetzt auf beide meine Fragen gesagt, naja, es sieht nicht ganz so schlimm aus, wie man befürchtet hatte. Hat das möglicherweise auch damit was zu tun, dass Sie selbst kulturmedienpolitischer Sprecher der SPD sind und damit auch in gewisser Weise beteiligt sind an diesen Entscheidungen?
Ja, also ich vertrete natürlich die Interessen meines Verbandes. Aber tatsächlich ist es so, dass es auch viele, viele Debatten gegeben hat, insbesondere auch im Bereich Integrationskurse. Im Frühjahr sah das noch ganz anders aus, die Planung der Bundesregierung im Innenministerium. Aber da ist zum Glück nachgearbeitet worden. Und ich hoffe auch sehr, dass beim Kinder- und Jugendplan jetzt in den nächsten Tagen über die Bereinigungssitzung, die sogenannte, im Deutschen Bundestag nochmal nachgestoßen wird.